Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Doppelpunkt.
Der heutige Doppelpunkt erzählt in der nächsten Stunde die Geschichte von Andrea. Sie ist 1990 in Zürich auf die Welt gekommen und ein paar Jahre später hat man gemerkt, dass sie HIV-positiv ist, angesteckt von ihrer Mutter. Heute ist Andrea 21 und es geht ihr gut, dank neuen wirksamen Medikamenten. Noch Ende 80er Jahre sind aber viele Kinder an den Folgen des HIV-Virus gestorben. Die Martina Schneider hat Andrea und ihre Mutter vor einem Jahr besucht. Beide erzählen, wie es ihnen gegangen ist in den letzten Jahren. Und ein Arzt vom Kinderspital schaut zurück auf die Entwicklung der Medizin im Kampf gegen AIDS. Eine Entwicklung, die man als Erfolgsgeschichte bezeichnen kann. Wir wiederholen das Porträt heute am 1. Dezember am Welt-AIDS-Tag.
Es ist einfach eine Tatsache, wirklich, wo ich weiss, dass Andrea von mir den Virus hat. Und dass ja auch ich durch mein Leben vorher den Virus bekommen habe. Also es ist wirklich meine Verantwortung im Leben, wo ich auch einen Fehler gemacht habe, ganz klar. Und nicht nur ich darunter leide, sondern andere darunter leiden, wegen mir. Oder? Und das kommt mir schon oft in den Sinn, auch wenn ich, ja, und Andrea wieder zum Arzt muss oder eben Medis muss nehmen. Und ich denke, ja, das ist wegen, du bist schuld an dem.
Also eben angefangen hat es eben dort mit 5, als ich im Kindergarten war. Und nachher, ja, ist das aufwärts gegangen und von dort an habe ich es dann eigentlich begriffen. Ich habe natürlich eben mehr ins Spital oder zum Doktor wieder andere Kinder. Und dann fragt man sich halt und dann fängt es einmal an zu interessieren, wieso muss ich mehr gehen, wieso und was sind die Hintergründe und ja. Aber ich denke mir eben richtig anfangen zu begreifen, was es bedeutet, was es ist, was muss ich machen dafür oder dagegen. Das fängt mir erst an, so sage ich jetzt in der 5. 6. Klasse, wenn man anfängt über das Leben nachzudenken. Ja. Weil vorher ist es wie, ja, das Spiel einfach, das Leben.
Die Andrea ist 1990 geboren. Sie ist die Tochter von der Daniela. Eine Wunschtochter, eine fast perfekte Familie. Die Mutter Daniela hat es aber immer im Hinterkopf gehabt, dass es könnte sein, dass sie selber HIV-positiv ist, wegen ihrer Vorgeschichte. Und dass es vielleicht auch ihre Tochter hat. Sie hat aber keinen Test gemacht. Zuerst war alles in Ordnung. Sie hat es verdrängt. Es ist ja allen gut gegangen.
Man ist ja dann geheiratet, man hat ein Kind und eigentlich willst du nichts wissen von krank oder tot oder überhaupt. Und ich habe das einfach weggeschoben.
Bis Andrea krank geworden ist, mit 5 Lymphdrüsenkrebs. Das war 1995. Zwar hat die Medizin schon ein bisschen mehr über den HIV-Virus, AIDS und Behandlungen gewusst als nur ein paar Jahre vorher, aber in dieser Zeit sind viele Kinder gestorben an der HIV-Infektion an AIDS. Auch das Lymphom, der Lymphdrüsenkrebs, war eine direkte Auswirkung vom Virus. Die Mutter und die Tochter sind dann auf den HIV-Virus getestet worden. Beide waren positiv. Was Daniela vorher nur so im Hinterkopf hatte, ist plötzlich Tatsache geworden.
Also es war so, als sie dann ins Spital kam und das wirklich klar war, man muss sie auch mit einer Chemo behandeln. Und ich mag mich gut an die Gespräche erinnern, wo so einfach, das sind so wie so schwarze Männer, die runtergekommen sind. Und du stehst vor Tatsachen und du bist dann wie in einem anderen Film. Es ist wirklich so, jetzt ist alles anders.
Alles ist anders. Im Kinderspital Zürich haben die Ärzte entschieden, dass sie Andrea also mit einer Chemotherapie behandelt.
Ich sehe noch den Plan von mir, das war ein halbes Jahr mit diesen Dosen. Und ich habe mich ja gar noch nie mit irgendeiner Krankheit überhaupt auseinandergesetzt. Mir selber ist es immer gut gegangen. Ich habe das gar nicht müssen. Also ich habe das natürlich auch weggeschoben, aber ich bin auch nicht krank geworden. Und ja, ich hatte einen rechten Schock gehabt zu dieser Zeit.
Wie die 5-jährige Andrea die Chemotherapie verträgt, ob sie damit eine Chance hat, zum Überleben, hat niemand können sagen.
Ich mag mich erinnern, als ich einmal mit ihr im Auto auf Zürich gefahren bin, bevor sie die erste Chemo dann gehabt hat, wo ich wirklich gesagt habe, Vater im Himmel oder Gott, es ist jetzt deine Sache. Also ich übergebe das dir und habe eigentlich müssen sagen, von jetzt an hast du es nicht mehr in der Hand. Ja. Und das war aber auch ein Stück weit wirklich befreiend, zu sagen, ich kann gar nichts mehr machen. Ich habe das gar nicht in der Hand.
Das ist ihr Weg, mit ihrer Geschichte, auch mit ihren Schuldgefühlen umzugehen. Im Kinderspital Zürich haben die Doktor damals recht wenig Erfahrung mit HIV-positiven Kindern. David Nadal ist Professor für Infektiologie und hat Andrea behandelt.
Die Frage ist schon gestanden, was machen wir jetzt? Die Erfahrungen waren nicht so gross gewesen. Wir haben schon andere Kinder behandelt mit Lymphom und die HIV-positiv waren. Aber wir konnten das an einer Hand abzählen und wir mussten abstützen auf die Erfahrungen auch von anderen Kollegen, vor allem in den USA. Und bei uns sind die Behandlungen eigentlich gut gegangen und es hat sich gezeigt, dass es richtig war, weil wir können doch Mengen von diesen Kindern dann für Jahre eigentlich ein schönes Leben ermöglichen.
Andrea ist heute 20. Erinnerungen an diese Zeit hat sie fast keine.
Also, wie interessiert mich eigentlich wirklich nicht, weil ich es vergessen konnte und es ist auch jetzt vergessen. Ich weiß auch sehr wenig von dieser Zeit, dass ich mich nicht an Situationen erinnern oder so. Und ja, und darum will ich auch gar nicht darüber mehr wissen.
Ihre Mami, Daniela, erinnert sich gut.
Dieses halbe Jahr war sehr hart, weil sie ist am Schluss von dieser Therapie irgendwie, ich weiß nicht wie viel Kilo, 10 Kilo gewesen. Und die Ärzte haben dann gesagt, also eine Chemo mehr hat sie nicht vertreibt. Also sie ist wirklich wie so ein dünnes Afrika-Kind heimgekommen. Und dann aber wirklich so mit dieser Chemo aufgehört, im Kinderspital dann auch entschieden, dass man die HIV-Medikamente nimmt und sind dann auch dort die neuen Medikamente da gewesen. Das ist für mich so wie ein neues Fenster gewesen, das aufgegangen ist oder eine neue Tür. Weil ich eigentlich schon gedacht habe, jetzt stirbt zuerst meine Tochter und nachher stirb ich. Oder, was mich zwar nicht beschäftigt hat, dass ich würde, aber dass meine Tochter würde sterben, das hat mich sehr beschäftigt. Und ja auch, dass ich einen gewissen Teil daran schuld bin, dass sie in dieser Situation steckt. Und ja, man kann es dann nicht ändern, das ist die andere Seite, aber gleich würdest du es gerne ändern. Denkst, was hätte ich anders machen sollen? Und ja, es ist aber dann, es musst du irgendwo stehen lassen. Das ist einfach so. Ja, und dann haben wir angefangen mit diesen Medikamenten und die Andrea hat das von Anfang an wirklich gut können nehmen. Das war ein grosses Geschenk gewesen. Also, weil als ich die Medikamente genommen habe, musste ich jeden Tag brechen. Mir war also elend schlecht gewesen, ein halbes Jahr lang. Haarausfall gehabt und sie hat es einfach können nehmen. Also das war wirklich super gewesen.
Eigentlich hat sie schon Abschied genommen von ihrem Kind und vom Leben. Und plötzlich hat es eine Perspektive gegeben. 1996, als Andrea 6 war, haben die Forscher eine Kombination von Medikamenten gefunden, die die Sterblichkeit bei AIDS-Patienten um 70% hat reduzieren konnte. Die sogenannten Protease-Hemmer sind auf den Markt gekommen.
Also sobald wir die neuesten Medikamente hatten, also die Protease-Hemmer, das war wie Tag und Nacht. Also man ist dann wirklich, es hat einen neuen Horizont gegeben. Dann haben wir eigentlich das Positive erlebt. Die andere Seite. Also wir haben uns eigentlich gar nicht mehr getraut zu glauben, dass wir kein Kind mehr im Spital haben. Protease haben sind Medikamente, die grob gesagt nicht erlauben, dass das Virus am Schluss, wenn es gebildet ist, in den Zellen zusammengesetzt wird. Dadurch wird das Virus nicht aus den infizierten Zellen gelassen, also es kann nicht neue Zellen infizieren. Und das hat zu einer Hemmung von der Virusproduktion um 99% geführt. Und das ist natürlich... hat man sich gar nicht können erhoffen, dass das so gut gekommen ist.
Die Medikamente sind aber eigentlich erst für Erwachsene zugelassen. Die Kinderärzte in der Schweiz, die HIV-Patienten behandelt haben, sind zusammengestanden und haben die neuen Medikamente einfach eingesetzt, haben herumgeprübelt, erzählte David Nadal.
Eine gewisse Ahnung von der Dosierung haben wir gehabt, weil es hat gewisse Studien gegeben an einzelnen Patienten, vor allem in den USA. Aber klar, man musste mehr Erfahrungen sammeln. Und es war so, dass die ersten Varianten von diesen neuen Medikamenten auch andere unerwünschte Wirkungen hatten, die dazu geführt hat, dass einzelne Patienten das nicht mehr genommen haben.
Die kleine Andrea hat tapfer die vielen Tabletten geschluckt, 6 oder 7 aufs Mal. Daran mag sie sich noch erinnern.
Und es war sehr mühsam, weil früher musste ich viel mehr Tabletten nehmen. Heute nehme ich eine am Morgen und eine am Abend. Das geht gut. Und man kann jetzt auch schlucken und man checkt, was das heisst. Und halt so, wenn man kleiner ist, ja, dann musst du noch Tabletten nehmen jeden Tag. Du musst vielleicht noch mit einem Joghurt nehmen, weil du noch nicht so grosse Tabletten kannst schlucken kannst. Sind ja dann auch nicht kleine gewesen. Und ja, es war schon mühsam. Man vertreibt es vielleicht nicht, dann wird es einem schlecht. Oder ja, man muss schon ein bisschen damit kämpfen und damit umgehen lernen. Ja.
Sie hat es recht gut vertreibt und ihre Mutter sagt, unglaublich, das kleine Mädchen, wie sie die Tabletten genommen habe. Und auch wie sich Andrea von dieser schweren Chemotherapie erholt habe, sei für sie ein Wunder gewesen.
Eigentlich für mich war es ein Geschenk vom Himmel gewesen, muss ich sagen. So wie... ein bisschen der Gedanke, man kann einmal etwas Gott überlassen und er macht es dann schon, dass es kommt dann so, wie er es will. Und das ist für mich eigentlich sehr eine gute Zeit gewesen. Auch weil das nachher eine Tatsache war in unserem Leben. Wir haben die Krankheit, wir müssen Medikamente nehmen, aber es gibt einen Weg. Und es war extrem nach dieser Chemo. Also 3 Monate später hat sie sicher schon 5 Kilo zugenommen gehabt, hat 2 Zentimeter lang ein richtiges Pelzli auf dem Kopf. Also, es ist unglaublich, wie sie schnell gesund worden ist. Also, der Körper voll da wieder und Energie bekommen hat und wieder im Leben gestanden ist.
Die kleinen Patienten haben zu den Tabletten auch noch Infusionen gebraucht. Manchmal jede Woche, manchmal alle 2 Wochen, dann einmal im Monat und das über Jahre. Dafür sind die Patienten in die Tagesklinik vom Kinderspital gekommen. 2 bis 3 Stunden hat es gedauert, bis die Infusion reingelaufen ist. Durch das haben sich die Doktor, die Pflegerinnen und die verschiedenen Kinder mit ihren Eltern regelmässig dort getroffen. Am Mittwochnachmittag sind immer 1 gekommen und gegangen, weil natürlich die meisten geschaut haben, dass sie am Mittwochnachmittag kommen, damit sie in der Schule nichts verpassen. Die Regine Sprenger war schon damals als Pflegefachfrau dabei gewesen, wo auch Andrea regelmässig vorbeikam.
Sie haben alles auch dann mit der Zeit sehr gut gekannt. Sie war ihnen vertraut gewesen. Wir als Personen waren ihnen vertraut gewesen. Sie haben das zum Teil auch genossen, hierher zu kommen, etwas zu spielen, etwas zu basteln. Es hat da Sachen gehabt, die sie daheim nicht hatten. Auf das haben sie sich teilweise auch gefreut. Ja, und dann sind sie da auf dem Bett gewesen, haben etwas gespielt, haben geschwätzt, haben erzählt. Und ja, so hat man dann auch langsam Beziehung aufgebaut zu diesen Leuten und zu diesen Kindern. Und ja, wir haben die wirklich sehr gerne bekommen.
Und nach der Infusion sind die Kinder und ihre Eltern dann mit grossen Säcken Medikamente wieder heimgegangen. Eine Monatsration. Auch drogenabhängige Eltern waren dabei. Da haben sie einiges fürs Leben dazugelernt, sagt Regine Springer.
Das sind wertvolle Begegnungen gewesen. Weil ich muss schon sagen, ich glaube, viele von uns haben wirklich auch gewisse Vorurteile gehabt. Man hat so den Eindruck gehabt, ja, die sind doch nicht diszipliniert und die kommen dann nicht pünktlich oder die machen es dann nicht so, wie wir es eigentlich gerne hätten. Und haben das wie müssen abbauen. Also wirklich, wir haben dann wie die Leute kennengelernt und haben gemerkt, ja, die sind ein bisschen anders. Aber das hat also wie eine Struktur gegeben, wirklich, dass regelmäßig einmal im Monat da ankommen, die Infusion überzukommen. Ja, das ist dann einfach wirklich so gewesen und die sind da sehr diszipliniert gewesen und auch die Leute hat man richtig gerne bekommen. Also man hat auch dort ganz gute Gespräche gehabt. Das sind dann die gewesen, die nachdem die Kinder nicht mehr in die Tagesklinik gekommen sind, also uns noch oft vorbeikommen sind, Grüezi sagen und sich nochmal gezeigt haben und haben uns wollen erzählen, ja, wie sich das Kind jetzt weiterentwickelt hat, was für berufliche Ziele es vor Augen hat und.
AIDS und Kind. Vieles war in den 90er Jahren neu, haben die Doktor zum ersten Mal gemacht. Das Personal hat ausprobiert, man musste improvisieren. Das haben aber auch alle zusammengeschweißt, sagt der Arzt David Nadal.
Es sind nicht einfach Patienten wie eine Nummer, sondern es sind Personen, die man immer wieder sieht, Eltern, Kinder. Und das Ganze hat eine Entwicklung. Und die Entwicklung, die alle durchgemacht haben, sowohl die Eltern, die Kinder, das Personal, die Pflege, die Ärzte, wir sind alle neu mit dem Problem konfrontiert gewesen und sind eigentlich zusammengewachsen. Und das ist, glaube ich, darf ich sagen, etwas Wunderschönes.
Dass ein Arzt auf einem Gebiet arbeitet, wo es innerhalb von 20 Jahren derart riesige Veränderungen und Entwicklungen gibt, das ist selten. Wenn man denkt, dass heute in der Schweiz keine Mutter mehr ihr Baby anstecken kann, wenn sie HIV-positiv ist. Es gibt keine Babys mehr im Kinderspital Zürich, die wegen AIDS behandelt werden müssen. Und schon seit gut 5 Jahren kommen die jugendlichen HIV-Patienten auch nicht mehr in die Tagesklinik. Sie brauchen keine Infusionen mehr, weil sie, wie Andrea, mit 2-3 Tabletten am Tag bestens leben können.
Die medizinische Entwicklung für mich war sehr faszinierend zum Miterleben. Aber auch die persönliche Kontakt mit diesen Patienten hat mich, glaube ich, schon sehr geprägt. Mhm. Und auch für meine ganze Berufsausübung. Die Patienten, auch wenn sie Kinder waren, sind Persönlichkeiten gewesen. Und umso mehr, dass sie in schwierige Situationen gekommen sind, haben sie auch eine Entwicklung durchgemacht. Sie sind in das hineingewachsen. Und als Erwachsene das so hautnah mitzuerleben, ist sehr eindrücklich.
Zurück zu Daniela und ihrer Tochter Andrea. Seit 20 Jahren lebt Andrea mit dem HIV-Virus. An die erste Zeit mag sie sich nicht erinnern. Jeden Tag Medikamente nehmen, das sei am Anfang ein Kampf gewesen.
Das war ein Kampf. Also ich denke mal vor allem für meine Mami, dass sie uns eigentlich das beibringen, dass wir das wirklich nehmen müssen. Weil eben für uns ist das, wieso muss ich jetzt das nehmen? Ja, aber irgendwann eben hat man so angefangen, einfach wirklich, es gehört halt zum Tag, es gehört zum Ritual. Ich nehme es, wenn ich aufstehe, ich gehe, nehme es, wenn ich ins Bett gehe. Nach wie vor muss ich etwas essen, weil die Tabletten in leerem Magen, das kommt einem einfach auf. Ja, es ist vor allem, sagen wir jetzt, mühsam gewesen, sagen wir, in den Lager, in den Kinderlager, wenn man mit der Schule unterwegs war, weil halt nicht jeder Bescheid weiss. Und dann hat man das halt ein bisschen versteckt machen. Und ja, oder wenn man bei den Kolleginnen ist geschlafen, hat man natürlich auch müssen, dann aufs WC und dann dort halt seine Medikamente nehmen. Das hat am Anfang sehr viel Überwindung gebraucht. Und heutzutage ist das sowieso anders. Dann bist du nicht mehr viel bei den Kolleginnen am Schlafen oder wenn dann bei solchen, die es wissen. Ja.
Es sind zwei Sachen, die Andrea als Kind hat begreifen musste. Einerseits HIV und AIDS. Was ist das? Was bedeutet das? andererseits der Umgang damit im Alltag in der Schule mit Freunden. Begriffen, was sie hat, wie das heisst und was es für sie bedeutet, das hat sie Schritt für Schritt. Zwar haben die Mutter und die Töchter ihr einiges gesagt und ihr immer auch angeboten, Fragen zu stellen.
Aber ich hatte nie den Mut, um wirklich zu fragen, was ist es? Oder was bedeutet das für mich? Kann ich daran sterben? Wie muss ich damit leben? Und ja, schlussendlich habe ich viel selber herausgefunden. Ja. Also ich habe mal ein Buch darüber gelesen und habe eben auch viel im Internet selber nachgelesen, weil ich vielleicht nicht so die Beziehung habe zu meiner Mutter wie andere. Also ja, es ist speziell zwischen uns. Eben, wir reden eigentlich sehr wenig darüber, auch heute im Alltag. Es ist einfach so, dass wir das nehmen müssen, die Medikamente. Aber es ist nicht ein tägliches Thema. Aber es ist auch gut so, weil ich denke, man sonst belastet es einem vielleicht auch mehr. Und ja, aber eben auch mit den Kolleginnen hat man vielleicht nicht so offen über das Thema geredet und hat sich halt ein bisschen zurückgehalten mit dem Thema, weil man gewusst hat, ja, man hat es ja selber. Aber man hat es ja nicht jedem gesagt und angefangen zu sagen, ich meine, meine Mami hat es denen gesagt, wo sie gewusst hat, ich muss es sagen. Und ich selber habe das fängst mit 16 meiner besten Kollegin angefangen zu erzählen. Weil vorher hat man vielleicht auch noch nicht die Freunde fürs Leben oder weiss noch nicht genau, wem man vertrauen kann und wem nicht. Ja.
Erst in der Oberstufe haben sie wirklich angefangen begreifen, was es für ihr Leben bedeutet, erzählt Andrea. Und es sind neue Fragen auftaucht. Nach dem Warum? Und da erhofft sie sich bis heute, von ihrer Mutter mal eine Antwort überzukommen. Daniela hat nämlich noch nie mit ihr über ihr Leben vor der Familie geredet, über die Vorgeschichte, wie sie sich angesteckt hat. Das will sie dann machen, wenn Andrea erwachsen sei.
Ich habe sie auch schon darauf angesprochen. Und ja, eben, sie findet einfach, es muss glaube ich, ein bisschen von ihr kommen. Aber ja, ich akzeptiere das so und sage einfach, ja, ich warte darauf. Ja, aber das ist jetzt das Thema, wo halt noch schwierig ist, eben so ein Beziehung Mutter-Tochter.
Und wenn sie mal häschert zwischen deinen beiden, dann gäbe es auch Momente, wo sie hadere mit ihrem Schicksal.
Ja, das sind so Momente eben. Und eben auch, weil ich nicht viel von meiner Mutter weiss. Das sind halt auch, also eben, es hat auch andere Ursachen, dass ich mit dem hadere. Aber eben, schlussendlich muss ich sagen, habe ich ein schönes Leben. Ich durfte eine normale Kindheit haben, ich durfte meine Freunde haben, ich durfte normal in die Schule gehen. Und dann erinnere ich mich einfach an die schönen Zeiten und dann merke ich eigentlich, dass es mir eben genauso gut geht wie jedem anderen auch, auch wenn ich mit dem leben muss.
Wo sie mit 16, also vor 4 Jahren, ihrer besten Kollegin erzählt hat, dass sie HIV-positiv ist, habe ich die auch gefragt, woher die Mutter dann den Virus habe.
Und ich konnte ihr das natürlich nicht beantworten, eben weil ich es auch nicht weiss. Und sie haben dann auch gefragt, ja, aber bist du denn nicht hässig auf deine Mami? Und dann habe ich dann gesagt, nein, bin ich nicht, eben, weil sie soll dann mir das sagen, wenn sie bereit ist dazu, auch wenn ich schon erwachsen bin in meinen Augen. Aber ja, es ist schon schwierig. Und eben in so Situationen, vor allem eben, wenn man Streit hat in der Familie oder mal eine Diskussion hat, oder sie mir dann sagt, ja, das und das sollst du nicht machen. Und dann denke ich an mich, ja, und du, was hast denn du gemacht? In solchen Situationen fragt man sich das schon. Ja.
Die andere Sache, die sie hat müssen, drin hineinwachsen musste, ist der Umgang mit ihrer Krankheit in der Schule, im Alltag, mit Freunden, Kollegen. Eine Lehrerin von Andrea hat es gewusst, vor allem, weil es dann auch Klassenlager gegeben habe, wo sie selber hat müssen an ihre Medikamente denken.
Hat aber mich auch nicht darauf angesprochen oder so. Und vorher haben wir gar nicht grosses Lager gehabt. Also schon mal ein Wochenendausflug oder ein Zweitagesausflug. Da eben bist du mit der Kollegin unterwegs gewesen. Und es hat eine Mutter jetzt gewusst von meiner besten Kollegin in der 5. 6. Klasse. Und für sie ist das vielleicht auch wieder anders zu sehen, wieder für mich, weil ich bin damit aufgewachsen. Ich habe gelernt, ich muss einfach meine Medikamente nehmen und dann geht es mir gut. Aber ja, und sonst sind es dann nachher eben die Lehrerin gewesen, die Hauptlehrerin, die das gewusst hat. Und sonst eigentlich niemand, ja. Auch meine Kolleginnen nicht. Es war eben auch zum Beispiel eine Situation, wo wir im Klassenlager waren, in der Oberstufe, wo wir gezeltet haben. Und beim Zelten hast du halt nicht ein Hotelzimmer, wo du ein Glas Wasser nebendran hast. Und dann hast du halt wirklich müssen aufstehen und um deine Tabletten zu nehmen. Und dann haben sie halt am Schuh gefragt. Und dann hast du halt irgends, wenn sie mal ausgesehen haben oder hast du halt dann irgendeinen Ausweg gebracht, von wegen, ja, es ist ein Hustentablettchen oder sonst irgendetwas. Ja, weil man ist halt schon nicht so offen Ja, weil man weiß auch nicht, wie die Leute reagieren auf das, obwohl es ja eigentlich nicht ein Thema ist, das man muss verbergen muss. Ja.
Sie haben sich lange überlegt, ob sie es ihrer besten Kollegin erzählen soll. Vor 4 Jahren hat sie sich dann ein Herz gefasst.
Also wir waren sehr viel zusammen. Also wir haben sehr viel zusammen unternommen. Wir sind zusammen in die Ferien, alleine genau. Eben dann fängt halt das an mit so, ja, gehen wir mal alleine, ohne Mami, ohne irgendwelche Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin mit ihr schon in den Kindergarten gegangen, ich bin mit ihr bis in die 6. Klasse gegangen. In der Oberstufe haben sich dann unsere Wege getrennt, sind aber nach wie vor ja, sehr gute Kolleginnen gewesen. Und dann habe ich irgendwann gefunden, ja, wieso nicht? Weil sie ist immer an meiner Seite gewesen, auch während dieser Zeit in der Chemotherapie. Ich bin mit ihr in Kinski gegangen und ich bin auch dort immer eingeladen worden von ihr zu Geburtstag, auch wenn ich kein Haar auf dem Kopf hatte. Und ja, und von dort habe ich eigentlich gefunden, ja, wieso sagst du es ihr nicht? Weil ihr kannst sicher vertrauen. Sie ist nicht jemand, der gar rumschnurren oder das Gefühl hat, ja, sie muss sich jetzt an mich schlecht stellen.
Die Kollegin sei das erste Mal ein bisschen geschockt gewesen, erzählt Andrea. Aber das wäre wahrscheinlich jede, wenn sie erfahre, dass die beste Kollegin HIV positiv sei, meint sie weiter.
Aber sie hat gefunden, ja eben, es macht mich ja nicht zu einem anderen Mensch. Ich bin, wer ich bin, auch wenn ich meine Tabletten nehmen muss. Ich habe ihr dann auch erklärt, eben, dass sie gerne mal mitkommen kann, wenn sie sich interessiert zu meinem Doktor. Dass auch sie, er ihr kann etwas sagen oder erzählen, wenn sie will. Oder eben auch, wenn sie mich Fragen hat, dann soll sie fragen. Das, was ich weiss, beantworte ich ihr gerne. Und ja, und seitdem ist das gut. Sie fragt auch regelmässig, wie es mir geht, wie es mit meinen Wert ist. Finde ich auch schön, weil dann sieht man auch eben, sie interessiert sich auch dafür oder schaut auch auf mich. Ja.
Das ist so die erste Vertrauensperson, ja. Eigentlich.
Ja, und bei ihr ist dann das wirklich so gewesen, ja. Dass sie dann eigentlich so alles von meinem Leben gewusst hat.
Ja. Ist schön gewesen für dich?
Ja. Vor allem eben gerade bei ihr, auch heute noch. Wir sind sehr viel zusammen unterwegs. Und eben, es ist schön, dass ich weiss, dass wenn auch etwas ist oder ich muss darüber reden, weil ich hatte auch schon so eine Phase, wo es mir schlecht gegangen ist und ich gefunden habe, eben, wieso ich? Ich habe sie auch anders verdient. Ich meine, ich bin eine starke Person, ich ziehe mein Leben durch, ich mache meine Lehre. Und wieso muss es dann ich genau haben? Wieso kann es nicht irgendjemand anders haben, der, weiss auch nicht, Drogen nimmt, bis weiss nicht wo. Und ja, aber es ist schön, jemanden zu wissen, dass man den an seiner Seite hat, der auch hinter dem steht und hinter dir steht.
Die Mutter Daniela hat für sich selber einen Umgang finden mit ihrer Geschichte und AIDS, aber auch mit ihrer Tochter und dem Thema. Sie hat der kleinen Andrea schon früh gesagt, was sie hat und warum sie das Medikament nehmen muss.
Also ich muss sagen, über die Krankheit selber, das HIV-Virus oder was wir für eine Behandlung machen, über das habe ich eigentlich von Anfang an offen geredet. Ich habe immer gesagt, wir haben ein Virus, das wirklich lebensgefährlich ist und wir müssen Tabletten nehmen. Das war eigentlich ein Fakt von Anfang an. Das habe ich immer gesagt auch. Ich habe nicht irgendein Geschichtchen erzählt, was ich ihr bis jetzt noch nicht erzählt habe, woher ich den Virus habe. Und das tue ich auch, das kann ich auch jetzt nicht sagen. Das muss ich auf später verschieben. Ich will das in einem Rahmen machen, wo ich auch mit ihr zusammensitzen und das mal erklären kann. Von all diesen Umständen, die zu dem geführt haben.
Die Andrea ist mit der Krankheit aufgewachsen. AIDS und HIV gehören zu ihrem Leben. Aber was das Wort heisst, ist schwierig zu begreifen für ein Kind.
Also ich habe das immer HIV-Virus oder auch AIDS-Virus genannt, wirklich. Und einfach auch mit der Erklärung, dass wir jetzt in dieser guten Lage sind, dass wir Medikamente haben, um den Virus zu unterdrücken. Und wir haben eigentlich auch immer klar bei diesen Arztterminen gesagt, wie das steht mit diesen Werten und diesen Viren. Und was ich gemerkt habe, sie haben das nicht realisiert als der Virus. Sie haben das nicht realisiert, was das eigentlich ist. Also es ist so, sie hat irgendwann einmal gesagt, «Aha, das ist das, dann habe ich so eine schlimme Krankheit.» Also das ist irgendwann, ich würde sagen, ich kann es nicht mehr genau sagen. Vielleicht mit 12 oder mit 14. so dann gekommen.
Manchmal sei wieder einmal eine Frage von Andrea. Aber sie seien nie stundenlang zusammengesessen und haben darüber geredet, sagt die Mutter. Für sie hat sich spätestens zum Zeitpunkt der ersten zweitägigen Schulreise die Frage gestellt, wem sagt sie es, wer will sie ein? Weil bis dahin hat es ausser die engste Familie niemand gewusst.
Ja, ich habe mir das dann natürlich schon mal überlegt, sagen mir das grundsätzlich oder sagen mir das nicht? Und auf Anraten von den Ärzten eigentlich durchs Band durch, ist wirklich eigentlich die Meinung gekommen, man sagt es gescheiter nicht, wo einfach ganz viele Leute mit dem nicht umgehen können. Wirklich, wo, ich verstehe es ein Stück weit, Schiss haben. Und natürlich, es war noch etwas anders gewesen vor 20 Jahren. Man hat dann auch nicht so viel gewusst, oder? Und ich denke, wenn so etwas öffentlich wird, führt das immer der Nächste dort hin, wo man muss über Bücher und wie gehe ich mit dem um? Was bedeutet das? Und dann kommt die Angst natürlich. Wie schnell steckt das Kind, ja, wenn sie zusammen spielen und Blut auf Blut. Und wir sind zum Entschluss gekommen, das nicht zu sagen. Also ich zuerst mal. Und weil ich auch nicht haben mögen, dauernd über das diskutieren. Erstens. Mhm. Und ich auch nicht irgendwie meine Aufgabe gesehen als Aids-Botschafterin, blöd gesagt, das unter die Leute zu bringen. Wirklich nicht.
Im Kinderspital Zürich empfiehlt der Infektiologe David Nadal immer noch wie damals, die Krankheitsgeschichte nicht überall zu erzählen.
HIV-Infektion ist immer noch eine sozial nicht ganz akzeptierte Diagnose. Und kann viel Ängste verursachen bei den Leuten, die man begegnet. Und wenn man etwas, so eine Diagnose an einen Lehrer zum Beispiel trägt, dann macht man den Lehrer zu einem Geheimnisträger. Die einen Lehrer können das sehr gut, andere haben mehr Schwierigkeiten damit. Das liegt daran, dass ganz unterschiedliche Persönlichkeiten sind. Und heute ist es vielleicht einfacher als vor 15 Jahren, wo Geheimnisträger haben auch eine gewisse Verantwortung gehabt, auch diesen Kindern gegenüber. Und auf eine Art war das auch unfair gewesen, diesen Leuten gegenüber, weil im Prinzip haben sie ja nichts können machen.
Darum haben die Doktor in Bezug auf die Schule die Devise gehabt, Lehrer gehen davon aus, dass alle eure Kinder in der Klasse HIV-positiv sind.
Es gibt auch Kinder, die man nie getestet hat und dann doch HIV-positiv gewesen sind später und das sieht man nicht. Und das war auch abgesprochen gewesen mit dem kantonsärztlichen Dienst, dass man eigentlich in der Schule keine Informationspflicht hat.
Bei der Mutter von Andrea war es so, dass sie ein paar Bezugspersonen von Andrea ins Vertrauen gezogen hat. Langsam, süferli, gut ausgewählt.
Wir haben es auch schon Lehrer gesagt und das ist eigentlich gut angekommen. Also es war eigentlich dann gar kein Thema gewesen. Ja, ist in Ordnung. Schön, dass sie es mir sagen. Ja, ich kann schauen im Lager ein bisschen, Sauge drauf haben. Mhm. Tipptopp. Wenn sie wegkommen, sie hat die Medis bei mir nehmen. Oft hat sie dann aber gesagt, ja, nein, ich mache das selber und hat es dann auf dem WC oder ich weiß auch nicht wo, sich arrangiert und die Medikamente genommen.
Noch nie sei sie reingefallen, nie habe sie sich bei jemandem getauscht. Zum Glück, sagt Daniela. Bei sich selber macht sie es übrigens genauso. Wenig ganz nahe Freunde wissen, dass sie HIV-positiv ist. Sie ist erfolgreich im Beruf, hat zum zweiten Mal geheiratet, ist glücklich. Und dann gibt es da einen Kollegenkreis, der es nicht weiss. Wie einen äusseren, nicht so nahen Kreis. Und wenn sie mit diesen Leuten etwas diskutiert, muss sie manchmal auch ein bisschen bescheissen, damit sie trotzdem ihre Meinung sagen kann, ohne dass sie zu viel Preis gibt von sich selber.
Sage ich, kenne jemanden. Wo? Und dann tue ich das richtig ausbreiten, wie ich das natürlich selber finde. Aber ich kenne natürlich auch so Leute, oder? Darum kann ich das eigentlich gut dann so gleich meine Meinung sagen. Es ist mehr um mich einfach, es tut schon ein bisschen unterscheiden zwischen den nahen Freunden und Kollegen. Eindeutig. Das ist wirklich so, weil den nahen Freunden sagst du das natürlich, weil das gehört zu dir. Es ist auch ein Thema in deinem Leben. Fertig, Schluss. Und der Redschab ist auch froh, wenn du manchmal etwas erzählen kannst. Vom Arzt oder vom Doktor oder von irgend sonst jemandem, der dich genervt hat in Bezug auf das. Und das andere ist schon, wo du einfach musst ein bisschen aufpassen musst, was du sagst. Auch, ja. Manchmal nicht zu viele Informationen hast, weil nachher die Leute denken, hä, wieso weißt du das überhaupt? Das ist ja gar nicht, steht ja nicht in Bezug zu dem. Das ist schon zweispurig, ja. Eindeutig.
Eigentlich würde sie sich wünschen, man könnte heutzutage einfach sagen, dass man HIV-positiv ist. So wie man vielleicht ein Diabetiker ist oder einen Herzschrittmacher hat, dass es normal wird.
Angenehm wäre es. Man muss natürlich bei allem, auch wenn man sich anstellen lässt, überlegen, was schreibt man dort rein. Bei den Versicherungen, du kannst dich nicht lebensversichern lassen, weil das geht einfach nicht. Das ist natürlich schon Nachteil. Wo ich aber auch muss sagen, ich verstehe irgendwo eine Versicherung auch. Oder? Ich meine, die müssen ja gleich rendieren. Obwohl es ja nicht mehr so ist, aber es ist halt, ja.
Und Tochter Andrea auf ihrem eigenen Weg ins Erwachsenenleben, sie macht es eigentlich recht ähnlich. Ein kleiner Kreis nur ist eingeweiht. Blöde Sprüche im Alltag zum Thema AIDS oder HIV prallen an ihren ab.
Ja, eben, man hört viele Sprüche, vielleicht eben nicht mal, weil es Personen böse meinen, oder, sondern eigentlich aus dem Scherz raus. Sondern so, ah, schau, da kommst du noch AIDS über, oder so Zeug halt, oder ah, schau, da wirst du noch positiv. Aber so Sachen gehen mir eigentlich in mein Tor rein und beim anderen raus. Weil ich finde, sie kennen vielleicht niemanden. Sie wissen gar nicht, dass man mit dem genauso leben kann wie andere Menschen auch. Also es geht mir ja gut und eben, ich kann alles eigentlich machen, was ein anderer Mensch auch machen kann. Also ich könnte auch Bungee-Jumping machen und es würde niemand stören und es würde auch mir nichts machen, oder? Und ja, sicher. Mit so Sprüchen am Anfang ist man vielleicht ein bisschen schockiert, wenn man das so eben anfängt wahrnehmen und dann hörst du so Sprüche. Oder es ist ein Thema in der Schule, man wird angeschaut, oder also eben, man würde angeschaut werden. Wie wäre es, wenn die anderen das alle würden wissen? Ja, und bei mir ist das einfach so gewesen, dass einfach die gewusst haben, wo ich wirklich will oder wo ich will, dass sie wissen. Und die akzeptieren es auch, die es wissen und lernen, können damit umgehen und sind sehr enge Kollegen.
Als ob das Erwachsenwerden nicht schon anstrengend genug ist für einen Teenager, sind bei Andrea dann die ganz grossen Lebensfragen dazugekommen. Zum Beispiel, wie ist es mit einem Freund? Darf sie Sex haben? Kann sie Kinder bekommen? Fragen, die sie heute mit ihrem Arzt besprechen kann, wo sie alle 3 Monate sieht für die Kontrolle. Aus dem Alter fürs Kinderspital ist sie ja unterdessen herausgewachsen. Wo sie dann vor ein paar Jahren das erste Mal richtig verliebt war, ist für sie klar gewesen, ihre Freund muss wissen, dass sie HIV-positiv ist. Ein schwieriger Moment.
Eben, es war dann nochmal ein Schritt mehr gewesen, neben meiner besten Kollegin, das an einem Freund zu erzählen, den man vielleicht auch noch nicht gerade 5 Jahre lang kennt und nicht richtig weiss, hebt dann die Beziehung lang. Kann ich ihm wirklich vertrauen? Er war aber sehr ein guter Mensch gewesen. Also ist er auch jetzt noch selbstverständlich. Und ja, und dann habe ich gefunden, ja, ich will mit ihm das Thema anschauen, weil er ist, könnte sein mit dem, was ich mein erstes Mal habe. Ich habe mit ihm das dann auch besprochen, mithilfe meiner besten Kollegin, sie war dabei gewesen. Also sie hat einfach gesagt, sie kommt mit, wenn ich ihm das sage. Und wenn er, ja, irgendein Problem hat, dass sie einfach da ist. Habe ich auch sehr schön gefunden für ihn, dass sie mich unterstützt in dem. Und er ist am Anfang natürlich auch, eben wie jede Person wahrscheinlich auch, ist ein bisschen überrumpelt worden mit dem Thema, weil es halt, jeder Mensch befasst sich nicht mit dem, wenn er nicht irgendwie Kontakt hat mit jemandem oder sich dafür interessiert, für das Thema. Und dann hat er aber auch dann selber nachgelesen und mich gefragt. Und ja, von dort an ist das eigentlich dann für ihn okay gewesen. Ja, und dann haben wir einfach immer geschützte Geschlechtsverhältnisse.
Auch sie hat eine gute Nase, wer sie einweiht in ihre Geschichte. Sie sei noch nie enttäuscht worden. Auch bei ihrem jetzigen Freund. Mit ihm war sie schon länger befreundet gewesen und er hat es schon gewusst, bevor sie ein Paar geworden sind.
Und er hat auch gesagt, eben, er nimmt mich so, wie ich bin, auch wenn ich das habe. Andere haben ADHS oder sind hyperaktiv oder haben vielleicht auch mal, ja, weiß auch nicht, eine Behinderung sonst am Körper und du hast halt das und ich nehme dich so, wie du bist. Wenn es vielleicht manchmal für ihn schwierig ist oder eben wenn andere Leute, ihn belastet es fast noch ein bisschen mehr, wenn andere Leute über das Thema reden, als wenn es als mich belastet. Also auch wenn im Fernsehen jetzt eine Dokumentation läuft oder so über das Thema. Für mich ist es interessant, immer wieder Neues zu sehen oder neue Sachen zu hören oder auch von anderen Leuten das zu hören. Weil ich ja nicht eigentlich mit anderen Leuten über das Thema reden oder mit Betroffenen. Und er ist dann auch schon so gekriegt und sagt so, ja, belastet dich denn das jetzt nicht? Und ich muss dann sagen, nein, ich finde es ja interessant.
Die Andrea ist eine erwachsene junge Frau, die gelernt hat, ihre Medikamente regelmässig zu nehmen, wo es Glück hat, dass die Medikamente ihre HIV-Viren im Blut völlig reduzieren. Sie ist eine junge Frau mit Zukunftswünschen und Träumen, wie jede andere junge Frau auch. Und AIDS ist in ihrem Alltag kein Thema mehr, sagt sie.
Also nein, man vergisst es wirklich. Also für mich. Für mich ist es kein Thema im Alltag, für mich ist es kein Thema in einer Partnerschaft. Auch eben nicht, wenn man eine Lehrstelle sucht, dann ist das für mich kein Thema gewesen. Ich weiss wirklich, am Morgen, ich muss meine Tabletten nehmen, ich muss am Abend meine Tabletten nehmen. Sicher in diesem Moment denkt man vielleicht auch ein bisschen mehr daran. Aber mit der Zeit lernt man wirklich im Alltag mit dem umzugehen. Also es ist einfach da, aber es belastet mich nicht.
Alle 3 Monate geht sie in die Kontrolle zu ihrem Arzt und lässt ihr Blut untersuchen. Mit dem Medikament, das sie regelmässig nimmt und das tiptop wirkt, findet man keine HIV-Viren mehr im Blut. Das bestätigt auch ihr früherer Arzt vom Kinderspital, der David Nadal.
Sie können im Blut messen, wie viele Viren das sie noch haben. Und wenn sie die Therapie korrekt machen und das Virus darauf anspricht, können sie das Virus nicht mehr messen. Und das ist eigentlich, kann ein Zeichen sein, dass sie von dem her sehr gering infektiös sind.
Und das heisst dann auch, dass die Gefahr praktisch bei null ist, dass so jemand in einer festen Partnerschaft den Virus beim ungeschützten Geschlechtsverkehr überträgt.
Also es gibt auch unterschiedliche Empfehlungen diesbezüglich. Und die Erwachsenenmediziner haben sich viel mehr mit dem auseinandergesetzt. Die Regeln, die bei uns gelten, oder die Empfehlungen, haben mit dem zu tun, dass eine Behandlung strikt durchgeführt wird. Sonst kann man das nicht. Wenn man das strikt durchführt, die Behandlung, und auch schaut, dass man, wie die Virusproduktion kontrolliert ist im eigenen Körper, dann ist das durchaus möglich.
Und so kann eine HIV-positive Frau auch schwanger werden und muss nicht Angst haben, dass sie ihr Kind ansteckt. Sie muss dann während der Schwangerschaft spezielle Medikamente nehmen, kann das Kind normal auf die Welt bringen und darf nicht stillen. So sind die neuesten Empfehlungen zum Thema Schwangerschaft und HIV vom Bundesamt für Gesundheit. Umso wichtiger ist es auch, dass Frauenärzte den Frauen anbieten, einen Test zu machen, wenn sie schwanger werden oder sind. Nur mit einer korrekten Behandlung kann die Ansteckung verhindert werden. Die Andrea weiss, eines Tages wird sie gerne eine Familie gründen. Das ist einer von ihren Zukunftsträumen. Voraussetzung ist weiterhin diszipliniert Medikamente nehmen und ihre Werte kontrollieren lassen.
Dann geht man zum Arzt, der zeigt einem die Werte, wie sind besser geworden, haben sich ein bisschen verschlechtert. Ist man vielleicht auch mal krank gewesen, nebenbei, sei das ein Schnupfen oder ein Husten. Was man natürlich auch anfälliger kann sein auf so etwas. Weil halt da bei Körper noch schon nicht so stark sind wie bei jemand anderem, der kein HIV-positiv hat. Aber eben, man geht, ist dort, fragt den Arzt Fragen, die man offen hat. Wenn man keine hat, erklärt er einem, wie die Werte sind und dann kann man eigentlich wieder gehen. Seit ein paar Jahren sind meine Werte hervorragend. Also eben nicht mehr nachweisbar sozusagen. Also nicht, dass wir das würde belasten oder mich krank machen. Und von dem her, ja, gehe ich dort hin. Ich weiss eigentlich immer, wenn ich meine Medikamente nicht mehr regelmässig, was der Fall ist, wird es nicht anders sein. Ja.
Und der Arzt von damals, der sie mit 5 wegen Lymphdrüsenkrebs im Kinderspital behandelt hat, der David Nadal, strahlt. Damals hat er nicht gedacht, dass 15 Jahre später die Andrea so gut Weg ist.
Nein, das hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe es gehofft. Und es ist wichtig in der Medizin, dass man ja optimistisch ist und die Entwicklung bleibt nicht stehen, sondern es geht weiter. Und die Anstrengungen waren so gross gewesen, damals, dass man hat hoffen können, dass man in 20 Jahren oder in 15 Jahren weiter ist. Und im Prinzip, glaube ich, ist man weitergekommen, als man sich damals überhaupt hätte können erdenken. Die Entwicklung wird weitergehen und möglicherweise, es sind Anstrengungen da, um eine Impfung zu machen. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Aber sind, vielleicht gelingt es auch, das Virus mal ganz aus dem Körper zu vertreiben mit Medikamenten. Das wäre natürlich die Heilung.
Dass es aber für die Betroffenen immer noch so schwer ist, über den Virus zu reden, dass Betroffene immer noch Angst haben vor Diskriminierung, der Fakt hinkt eigentlich hinter der medizinischen Entwicklung hinterher. Warum ist der HIV-Virus immer noch ein Tabu? Der David Nadal sagt, weil die HIV-Infektion immer noch nicht heilbar ist. Und?
Die Art der Übertragung spielt sicher auch eine Rolle. Es hat eine andere Dimension als Krebs, wo man etwas Krebs entwickelt, aus ganz verschiedenen Ursachen, aber nicht mit einer sexuellen Übertragung zu tun hat.
Die Mutter von Andrea, Daniela, ist überzeugt, sobald sich jemand mit dem Thema auseinandersetzt und sich damit befasst, verliert er die Vorurteile. Warum reden sie so selten und nur mit wenigen Leuten über die HIV-Infektion?
Vielleicht ist es ja manchmal ein bisschen die Angst von den Betroffenen selber, dass man es nicht sagt und es kommt gar nicht so schlecht an. Also, das habe ich mir schon manchmal überlegt. Wenn ich jetzt das öffentlich machen würde, ich glaube nicht, dass das so einen grossen Einfluss auf mein Leben hat. Weil ich bin ja ich, so oder so.
Und wenn sie dann einmal der Andrea erzählt, warum sie sich angesteckt hat, welche Geschichte dahinter steckt, bleibt sie ja sie, die Mami von Andrea. Das sagt auch Andrea selber.
Ändern jetzt im Verhältnis zu meiner Mami wird sich, glaube ich, nicht gross. Vielleicht, wenn ich es wirklich weiss, Geschichte, dann kann ich vielleicht auch mehr, also nicht vertrauen, es ist nicht so, dass ich ihr jetzt nicht vertraue, aber vielleicht kann man dann anders mit der Mami darüber reden.
Und für diese Nähe braucht es vielleicht genau das letzte Puzzleteil in der Geschichte von Andrea und ihrer Mutter Daniela. Sie wollen bald miteinander darüber reden, über die Vorgeschichte, hat Daniela versichert. Und die Tochter Andrea macht ihrer Mami Mut.
Ich bin auch nicht die Person, die jemandem etwas vorwirft. Weil wenn er ein Problem hat oder etwas sagen will, dann soll er zu mir kommen und mir das direkt ins Gesicht sagen. Vielleicht ist es auch für sie eben ein schwieriger Schritt, mir das zu sagen, weil sie Angst hat, dass ich sie nicht mehr gern habe oder ja, dass ich nicht mehr hinter ihr stehen kann oder ihr das nie mehr wird verzeihen. Aber das ist nicht der Fall.
Kindheit mit dem HIV-Virus, ein fast normales Leben. Das war ein Doppelpunkt von der Martina Schneider. Das Porträt über Andrea und ihre Mutter ist vor einem Jahr entstanden. Wir haben es heute am Welt-AIDS-Tag nochmal gesendet. Beiden übrigens geht es auch heute noch sehr gut.
Doppelpunkt.
Ihr könnt diese Sendung nochmal hören bei uns im Internet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.